wir müssten Großen verlassen, weil der Zweite Krieg angefangen hat und mein Vater sehr stark politisch verfolgt wurde. Und weil halt Krieg, da kann man auch schlechter bleiben. Ich glaube, der erste Krieg in China ist im Jahre 1993 angefangen. Und zwar halt, weil Tschetschenien Unabhängigkeit gefordert hat. Also wir wollten unabhängig von Russland werden. Und daraufhin begann der Krieg. Ich weiß noch, ich war damals 7 Jahre alt. Und ich bin zum ersten Mal in die erste Klasse gegangen. Und es war alles so toll. Und dann ist der Krieg angefangen. Und unsere ganze Schule, die war neu renoviert, hatte 3 Etagen, ist zerstört worden. Die ganzen Bücher haben die russischen Soldaten in den Hof rausgeworfen und haben sie verbrannt. Also, es war ja auch Winter und denen war kalt irgendwie. Ja, dann ist der Krieg 1996 zu Ende gegangen. Und dann hatten wir eine kleine Pause und 1999 hat das wieder angefangen. Und diesmal war der Grund dazu die angebliche Sprengung in Moskau von diesen Wohnhäusern. Was jedoch danach bewiesen wurde, dass die Sprengung die russische Geheimdienstleute durchgeführt haben. Es gibt auch einen Film darüber. Ich glaube, ein Franzose hat das gemacht. Der heißt Disbelief. Und da wird auch gezeigt, so eine russische Talkshow, wo russische Geheimdienstmitarbeiter eingeladen werden und die Bewohner von diesem Haus halt erzählen und Fragen stellen und dann wird einem auch klar, wer dahinter gesteckt hat. Und dies ist eigentlich der Grund für den Zweiten Krieg gewesen und er dauert jetzt seit 1999 bis jetzt haben wir ja 2006, 7 Jahre würde ich sagen. Und seitdem sind ein Viertel der Bevölkerung gestorben und viele davon, ganz viele Zivilbevölkerung. Viele Kinder haben keine Eltern mehr. Leben in einem Waisenhaus. Es gibt jetzt Leute, die keine Verwandtschaft mehr haben und vielleicht obdachlos sind, weil die ganzen Häuser jetzt kaputt da sind. Und früher vor dem Krieg gab es überhaupt keinen Obdachlosen in Grosny oder Tschetschenien, weil man hat gegenseitig sich geholfen und jetzt ist es halt so, dass jeder um sich sorgt, weil wegen dem Krieg hat sich alles verändert. Ich kann mich an die Zeit vor dem Krieg nicht so gut erinnern, weil ich damals ja, als der Krieg angefangen hat, 7 Jahre alt war. Ich weiß nur noch so kleine unwichtige Dinge wie über meine Katzen oder meinen Geburtstag in der Schule. Also es ist wie ein Blackout. Also wenn man auf einmal alles vergisst. Es ist ja auch so, wenn einem was Schreckliches passiert, dann vergisst man das automatisch und man ruft das auch nicht hervor. Also man erinnert sich nicht gerne daran, würde ich sagen. Und mit diesen schrecklichen Erinnerungen verschwinden auch die guten. Deswegen, ich weiß noch, also wenn meine Mutter mir irgendwas erzählt, weißt du noch, als das und das war, dann kann ich mich noch so ganz, also befinde ich mich in so einem Nebel. Und dann suche ich den Weg und dann erinnere ich mich an manche Dinge und an manche überhaupt nicht. Ja, manche Bilder habe ich noch im Kopf und zwar von unserem Haus und ein kleines Stück von unserem Stadtviertel. Obwohl das die Hauptstadt war, war unser Viertel sozusagen ganz ruhig mit nur privaten Häusern, keine Hochhäuser. Und wir hatten einen ganz großen Hof mit Weintraubenbäumen. Mit Kirschbäumen, also es war riesig, würde ich sagen, das Haus. Und ich weiß noch, mein Vater hat von morgens bis abends gearbeitet in der Uni von Grosny. Er ist Professor und Doktor für die russische und deutsche Literatur. Und er hat da unterrichtet ganz lange, wie lange weiß ich nicht genau. Er kann die Werke von zum Beispiel Thomas Mann oder Remarque, er hat sie auf Russisch studiert halt und dann hat er sie irgendwie analysiert und irgendwelche Interpretationen gemacht, aber alles auf russischer Sprache. Und meine Mutter war, sie hat uns sehr lieb gehabt. Als wir im Kindergarten waren, war sie Kindergartenerzieherin. Und als wir zur Schule gegangen sind, war sie Lehrerin in Erdkunde und Geschichte war sie, glaube ich. Und später ist sie zur Uni rübergegangen. Sie war Historikerin da. Ja, ich habe einen Bruder, einen älteren, der ist 27, hat hier in Deutschland geheiratet. Eine Tschetschenerin, die hier schon seit 5 Jahren war, als wir hier hingekommen sind. Und hat jetzt auch 2 Kinder, ein Mädchen, 3 Jahre alt, und einen Jungen, 1 Jahr alt. Also meine Erinnerung an den Kriegsanfang ist, dass ich am Sonntagabend zu Hause saß und Zeichentricks geguckt habe. Es waren irgendwelche regelmäßige Zeichentricks am Sonntagabend. Und dann hörte ich einen lauten Geräusch, das mir unbekannt war. Und dann habe ich im Fenster ein rotes Licht gesehen, das ganz schnell vorbeiflog irgendwie. Da habe ich mich erschrocken, weil ich war auch alleine in dem Teil des Hauses, weil unser Haus so riesig war. Dann bin ich in den Hof rausgerannt. Dann habe ich meine Mutter und meine Schwester gesehen, die zum Himmel rüber drauf geguckt haben. Und dann habe ich auch nach oben geguckt und habe Flugzeuge gesehen, die ganz schnell geflogen sind. Und dann kam ein Geräusch wie so ein Geräusch, wenn man pfeift. Und dann habe ich auf einer Stelle eine riesige schwarze Wolke gesehen. Es war wahrscheinlich eine Bombe. Und dann meinte meine Mutter, der Krieg hat also doch angefangen. Und dann ging das alles los. Der Krieg hat also unsere Familie ganz verändert. Wir müssten uns ständig irgendwo verstecken, halt wegen den Bomben. Man hatte Angst und die meisten Leute haben sich in Dörfern oder in den Kellern versteckt, damit, wenn ein Haus bombardiert wird, man unter den Trümmern nicht begraben wird. Und wir hatten nicht so einen richtigen Keller im Haus. Deswegen sind wir ständig zu unserer Nachbarin gegangen, ins Keller, abends, weil es wurde meistens abends bombardiert. Und die meiste Zeit vom Krieg war ich, meine Schwester und mein Bruder, waren wir ständig in irgendeinem Dorf. Also zuerst waren wir in dem Dorf von der Verwandtschaft meiner Mutter und danach von meinem Vater bei den Verwandten. Unsere Eltern waren ja nicht dabei. Sie waren in der Stadt wegen dem Haus, dem ganzen Eigentum, weil während dem Krieg haben die russischen Soldaten, die wurden von der Stadt so schlecht versorgt, dass sie sich das Essen irgendwie klauen oder selber bekommen müssten. Da, wo sie gesehen haben, es ist keiner zu Hause, sind sie einfach überall eingebrochen und haben alles weggebracht, was sie mitnehmen könnten, weil sie konnten das dann auch weiterverkaufen und damit auch sich Essen kaufen. Und einmal, da war mein Vater auch weg war, ist sowas bei uns im Haus passiert. Und zwar sind wir nach Hause gekommen und die Tür von meinem Vaters Büro war kaputt. Sie haben die halbe Tür rausgeschnitten und sind eingebrochen und haben den Fernseher, den Videorekorder und noch irgendwelche wertvollen Sachen geklaut. Und manche Soldaten gehen auch nicht freiwillig dahin. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war das so. Es gibt Junge, die müssen eigentlich dahin, die werden dazu gezwungen. Und meine Oma, die wohnte auch ein paar Straßen weiter von uns. Sie hat einmal erlebt, dass ein junger Soldat zu ihr gekommen ist und sie Großmutter genannt hat und nach Essen gefragt hat. Also ein russischer Soldat jetzt. Und sie hat gesagt, dass er ganz jung war. Obwohl ich mit meiner Großmutter war, aber vorher war ja ich immer mit meiner Mutter zusammen. Ich habe auch geweint, wenn sie 1 Minute weg war. Ja, es war so, als hätte man mich verlassen und in ein fremdes Land gebracht oder so. Aber das kam nur so abends, diese Gefühle. Und im Winter vielleicht. Aber im Sommer haben wir ständig mit den anderen Kindern gespielt. Und es waren ja auch so Tiere da wie Kühe, die ich vorher noch nie gesehen hatte in der Stadt. Mit denen habe ich auch gespielt. Also uns, den Kindern, haben unsere Eltern nichts erzählt über ihr Leben, weil sie wahrscheinlich wussten, dass wir uns dann um sie viele Sorgen machen würden. Und dann sind wir nach Hause zurückgekehrt, nach Grozny. Und wie gesagt, wir haben halt von dem Krieg noch irgendwelche Sachen mitbekommen. Zum Beispiel, dass unsere Schule dann zerstört wurde. Es gab eine Weile keine Schule mehr. Und da die Kinder nicht also ins Kindergarten gegangen sind, haben die Lehrer also beschlossen, aus einem Kindergarten eine vorübergehende Schule zu machen, haben da Stühle, Tische hingebracht, haben eingemassen, alles eingerichtet und dann sind wir auch da zur Schule gegangen. Und die Lehrer haben auch kein Gehalt bekommen, glaube ich, damals. Und einmal war ich auf dem Weg zur Schule mit meiner Mutter und habe gesehen, wie ein PKW-Auto stand. Da war eine kleine Familie drin. Und dann ist ein Panzer einfach drüber gefahren. So, solche Sachen halt. Also das kann ich noch gerade, daran kann ich mich noch gerade erinnern. Also mein Vater wurde während dem Krieg, er ist ja zu Hause geblieben, von den russischen Soldaten verfolgt erstmal. Sie haben einfach gesagt, also wie das alles anfing jetzt. Einmal sind sie einfach zu uns gekommen, haben in sein Fenster geschossen, dann ist er rausgekommen und sie meinten, er würde den tschetschenischen Rebellen helfen, weil das gar nicht gestimmt hat. Dann, die russischen Soldaten haben ja kein Gesetz in ihren Köpfen und dann dachten sie sich, ach, wir erschießen den einfach zur Sicherheit. Und dann wollten sie ihn gerade erschießen, ist unser Nachbar rausgekommen, kein Tschetschene, sondern Armenier, weil vor dem Krieg lebten in Tschetschenien auch Juden, Armenier, Russen, ganz viele Nationen. Und dann hat er erzählt, ja, das ist der Professor von der Uni und er lebt da. Und er hat überhaupt keine Verbindung zu den Rebellen. Und so hat er Glück gehabt und ist am Leben geblieben. Dann später irgendwann mal sind die tschetschenischen Rebellen gekommen und haben gesagt, der könnte vielleicht der russischen Seite helfen. Und dann hat sich das auch geklärt, aber ich weiß nicht wie. Aber es war auch so, dass sie kurz davor waren, ihn zu erschießen. Einmal am Anfang des Zweiten Krieges, also im Herbst 1999, ist meine Mutter mit meinem Bruder irgendwie weit weggefahren zum Einkaufen, ich weiß nicht, irgendwo auf einen Markt, und hat uns bei unserer Nachbarin gelassen, weil sie ihr auch vertraut hat. Sie waren ganz gute Freunde. Man hat ja seit langer Zeit nebeneinander gelebt und kannte sich gut. Und wir waren halt da und mein Vater wurde dann auch stärker politisch jetzt verfolgt, weil er ein Informationszentrum in der Ukraine geöffnet hat, in der Stadt Odessa. Und er war Korrespondent und hat über die Tatsachen, die in Tschetschenien passieren, erzählt und hat versucht, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann wurde sein Telefon abgehört, er wurde ständig beobachtet. Und einmal kam er zu uns aus der Ukraine, er war zurzeit in der Ukraine. Und dann wollte er uns sofort wegbringen und meinte, es wäre zu gefährlich. Und meine Mutter und mein Bruder waren ja nicht da und er hatte keine Zeit und dann hat er uns einfach genommen. Es war so, dass wir wirklich keine Sekunde lang da bleiben durften. Und dann hat sein Kollege aus der Uni uns nach Nachbarland in Tschetschenien gebracht, zu so einem Flüchtlingslager. Und da haben wir eine Weile lang gelebt. Als wir dann zum Flüchtlingslager gebracht wurden, ich und meine Schwester, haben wir uns verloren und wussten nicht mehr, wo unsere Mutter ist und der Bruder. Die Freunde von meinem Vater haben dann zu Hause nach denen geschaut und sie gesucht natürlich, aber wir wussten das halt nicht. Und unser Vater war wieder weg, als wir in den Flüchtlingslager waren. Dann kam er einmal und meinte, wir könnten überhaupt nicht mehr in Russland bleiben. Dann sind wir mit einem Minibus illegal über die Grenze gekommen nach Deutschland. Seitdem sind wir hier. In Tschetschenien, das ist ein Nachbarland von Tschetschenien, an der Grenze von Tschetschenien und in Tschetschenien sind viele Flüchtlingslager. In so einem Lager waren wir am Anfang, Herbst 1999. Und dann hat uns unser Vater abgeholt, gesagt. Dann sind wir mit so einem Minibus, heißt so ein Auto, wo 10 Leute reinpassen. Ganz normal PKW so. Als wir über die Grenze nach Deutschland gekommen sind, waren nur ich, meine Schwester und mein Vater da. Und dann sind meine Mutter und mein Bruder, also wie ich gesagt habe, die Freunde von meinem Vater, er hatte ja viele Freunde zu Hause, haben nach ihnen gesucht und geschaut und dann haben sie auch die Ausreise für meinen Bruder und meine Mutter organisiert. Und die sind dann ein Jahr später oder eineinhalb Jahr später hier nach Deutschland gekommen. Dann haben wir hier in Köln gelebt. 2 Wochen oder eine Woche, glaube ich. Wir sind zur Polizei gegangen, als wir nach Köln gekommen sind, glaube ich. Ich glaube, es war so. Und dann haben sie uns wahrscheinlich verstanden, was wir meinen. Ich weiß nicht, vielleicht konnte mein Vater sich noch ausdrücken mit seinem Uni-Deutsch. Und dann kamen wir zu einem Schiff am Rhein. Da haben wir eine Woche lang gelebt. Ich weiß noch, es war so ein Zimmer ganz unten und die Treppe war senkrecht und man konnte, wenn man oben war, schlecht nach unten gehen. Und das halbe Fenster von unserem Zimmer war mit dreckigem Wasser zugedeckt. Und das Essen war schrecklich. Zu Hause, also obwohl wir Krieg hatten, habe ich noch nie so ein Essen gesehen. So wirklich. Und meine Mutter war ja auch nicht da. Es war komisch. So sehr anstrengend für die Psyche, würde ich sagen. Aber natürlich war es besser als der Krieg, würde ich jetzt sagen, ne? Und dann haben sie entschieden, dass wir nach Münster sollen. Und so sind wir nach Münster gekommen. Dann sind wir zur Schule gegangen. Es ist ja so, wenn man nach Deutschland kommt und kein Deutsch kann, wird man automatisch auf die Hauptschule geschickt. Also ich finde das System schrecklich. Ich finde, man sollte die Einwanderer erst zu einem Sprachkurs schicken, sie richtig Deutsch lernen lassen und dann entscheiden, auf welche Schule sie kommen. Oder halt von dem Hintergrund, auf welche Schule sie früher gegangen sind. Ja, und so haben wir doch ein Jahr lang in Münster gelebt, sind zur Hauptschule gegangen. Ich war da 12 oder 13. Ich glaube eher 12, als wir hierhin gekommen sind. Ja, ich und mein Vater und meine Schwester. Und dann sind meine Mutter und mein Bruder gekommen, nach hierhin. Sie jedoch, obwohl sie unsere Familien sind, ne, wurden nach Wetzlar geschickt. Und es war ganz weit von uns und wir haben auch ein halbes Jahr lang gebraucht, bis wir der Behörde klar machen konnten, dass eine Familie nicht so getrennt weiterleben kann. Es war prima. Vor allem, als sie nach Hause gekommen ist und kochen konnte für uns. Weil ich war gerade mal 13 und meine Schwester war ein Jahr, eineinhalb Jahre älter als ich. Und mein Vater hat es nicht so mit dem Kochen. Und das haben wir ständig gemacht. Es war auch nicht so toll natürlich, wenn man als Teenager kocht. Als meine Mutter und mein Bruder zu uns dann gekommen sind, hatte mein Vater keine Geduld mehr, weil wir waren seit 2 Jahren hier. Und unser Asylantrag wurde abgelehnt, meine ich. Obwohl wir ganz viele Beweise hatten und Material, mein Vater, wie der in der Ukraine am Fernsehen Rundfunk ausgesagt hat über den Krieg. Ja, er war sehr gefährdet. Und wenn man hierhin kommt und dann ihr Asylantrag noch abgelehnt wird und man ständig in der Angst leben muss, dann, dass man jetzt wieder nach dem Land abgeschoben wird, wo einem wirklich etwas droht. Vor allem, es wurde gesagt, in Russland ist ja kein Krieg, sie können ja nach Russland zurückkehren. Und in Russland war es doppelt so schlimm, weil das Geheimdienst und alle wussten ja schon Bescheid. Und er wurde ja da auch verfolgt, in der Ukraine, sogar nicht in Russland. Dann mussten wir ständig denken, wir werden jetzt abgeschoben. Und es ist sehr schwierig für einen, der so viel erlebt hat, dass man noch weiter so in Angst leben muss. Dann hat mein Vater beschlossen und meine Mutter, dass wir nach Norwegen fahren, weil wir gehört hatten, dass in Norwegen die Tschetschenen anders behandelt werden, dass man ihnen auch glaubt, dass in Tschetschenien wirklich Krieg ist. Ich weiß, dass mein Vater jeden Tag gesagt hat, müssen wir denn so weiterleben, dass wir jetzt Angst haben? Und warum ist das alles so unfair? Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Und dass er auch manchmal so die ganze Zeit saß und nachgedacht hat. Und dann haben die mit uns darüber geredet, dass es jetzt so ist und dass die Gefahr zu groß ist, dass wir abgeschoben werden und dass wir doch jetzt eine andere Initiative ergreifen sollten. Und dann sind wir nach Norwegen gefahren. Wir sind mit einem normalen Touristenbus nach Norwegen gefahren. Es waren ganz viele Deutsche dabei. Dann sind wir in Oslo angekommen. Und erstens haben wir gar keinen Polizisten gefunden. Wir haben so lange gesucht. Wir dachten, Mann, wo sind sie eigentlich? Um zu sagen, dass wir jetzt einen Asylantrag stellen wollen und dass wir nicht wissen, wo wir jetzt hingehen können, dann wird man ja von der Polizei verhört und also man wird auch durchgesucht. Das war nicht so schön, die Routine. Ja, weil ich meine, dass normalerweise nur Verbrecher durchgesucht werden und sie haben wirklich unsere Taschen, also unsere Sachen durchgesucht. Eine Frau hat uns durchgesucht. Dann hat man sogar in meine Stiefel irgendwas gesucht, ich weiß nicht was. Kann man ja auch von einer Seite verstehen. illegal über die Grenze, was weiß man, was wir mitgebracht haben. Und dann haben wir endlich mal einen Polizisten gefunden, sind mit ihm aufs Revier, würde ich sagen, gegangen und wurden da verhört und so weiter. Und ich dachte mir, oh Mann, wann wird das endlich vorbei und ich kann nochmal zu einer Schule endlich mal gehen, weil ich, keine Ahnung, zu Hause bin ich zur Schule gegangen, in die erste Klasse und dann hat sofort der Krieg angefangen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und man hatte mich auf eine Hauptschule geschickt, wo ich auch gar kein Deutsch konnte und mich schlecht verständigen konnte. Dann wieder Norwegen, wieder neue Sprache. Wir haben alle mit der ganzen Familie haben wir Kurse mitgemacht, Sprachkurse. Und wir sind echt gut geworden, würde ich sagen. Ich habe ein Horoskopbuch auf Norwegisch zu Hause. Und neulich habe ich mir das durchgelesen und ich habe fast alles verstanden. Weil Norwegisch aus so ein Mischmasch aus Englisch, Deutsch und Französisch besteht, würde ich sagen. Deswegen ist die Sprache auch nicht so schwierig. Und wir haben mit der ganzen Familie da den Sprachkurs gemacht. Dann konnten ich und meine Schwester halt zur Schule gehen. Also dieses System finde ich ganz praktisch und viel besser als hier. Dass man erst die Sprache lernt, dann man entscheiden kann, auf welche Schule man geht. Aber in dem Fall war das, dass wir auf eine normale Schule gegangen sind, weil es halt in Norwegen nur eine Stufe von Schulen gibt. Also es gibt keine Hauptschule oder jetzt Realschule. Alle Schulen sind gleich. Dann waren wir erstmal in diesem Wohnheim, nicht weit von Oslo, Hauptstadt. Und dann hat man entschieden, dass wir nach ganz oben sollen, zum Norden, in die Stadt Hammerfest. Und sehr kalt gewesen. Und die Stadt Hammerfest lag 30 Kilometer entfernt von Nordkamp, glaube ich. Und das ist der nördlichste Punkt in der Welt oder sowas in der Art. Und es war richtig, richtig kalt da. Und zwar dieser Sturmwind, würde ich sagen, mit dem Schnee. Ich habe sogar gehört, dass manche Menschen weggepustet wurden von dem Wind. Es ist mir einmal passiert, also vor unserem Wohnsiedlung, würde ich so sagen, stand ein großer eiserner Bär wie ein Monument oder sowas in der Hand. Denkmal, ich weiß nicht, ein Weißbier. Dann hatte ich Sportschuhe an und es war gerade glatt und dann kam dieser Wind und dann bin ich runtergefallen und ich dachte mir, jetzt werde ich nicht weiter gebusset, weil ich jetzt sitze auf dem Boden. Und habe ich doch falsch gedacht. Dann konnte ich mich noch gerade an dem Bein von diesem Bär festhalten, weil danach, da wo dieser Bär stand, der Berg runterging und dann kam das Meer. Das war ganz gefährlich. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass wir wieder hier weg können. Und so ging das 10 Monate lang. Meine Vater und Mutter haben weiterhin Sprachkurse besucht und ich und meine Schwester gingen zur Schule. Mein Bruder hat ja damals, als wir hier waren, das Mädchen geheiratet und sie war deutsch, aber mit chinesischem Hintergrund und dann konnte er auch ohne Angst hierbleiben mit ihr. Ja, und dann haben wir da so 10 Monate lang gelebt und haben auch keine Rückmeldung oder eine Antwort aus der Behörde bekommen. Dann kamen eines Morgens Polizisten zu uns, haben geklopft, habe ich aufgemacht und sie meinten, wir sollten unsere Sachen packen, weil Deutschland uns zurückhaben wollte. Sie haben das gesagt wegen der Dublin-Konvention. Es ist irgendein Abkommen, dass man da in einem europäischen Land, wo man den Asylantrag gestellt hat, dass man da bleiben soll und nicht mehr in ein anderes europäisches Land reisen kann und sich irgendwie da melden und einen neuen Asylantrag stellen. Und dann haben die Polizisten uns zum Flughafen begleitet und dann bis nach Deutschland, weil sie vielleicht Angst hatten, dass wir irgendwohin abhauen. Und wir haben 3 Flugzeuge gewechselt, glaube ich, bis wir in Düsseldorf angekommen sind. Von Hammerfest nach Tromsø ist auch in der Nähe, also auch oben. Bis dahin sind wir mit einem kleinen Flugzeug geflogen und von Tromsø sind wir dann mit einem großen bis Oslo geflogen und von Oslo dann nach Düsseldorf und neuen Flüge genommen. Dann haben die Polizisten sich ganz schön verabschiedet und da standen wir mit unserem Gepäck auf dem Flughafen und keine Ahnung wohin. Gott sei Dank war unser Bruder noch da. Dann müssten wir nicht wieder diese Routine mit dem Wohnheim durchmachen. Und dann haben wir, ja, sind wir zwar wieder zur deutschen Polizei gekommen, weil wir dachten, sie helfen uns vielleicht irgendwie nach Münster zu kommen. Die haben doch aber gesagt, dass ja, wir dahin fahren sollten, wo wir früher gelebt haben. Einfach. Dann haben wir uns ein Taxi genommen und haben das auch selber bezahlt, über 200 Euro oder so nach Münster. Von Düsseldorf sind wir gefahren zu meinem Bruder und dann haben wir ein Jahr lang zusammen gelebt und sind dann umgezogen, haben dann eine eigene Wohnung gemietet. Und dann hatten ich und meine Schwester ja schon die Zeugnisse aus Norwegen, aus der Schule. Und da es europäische Zeugnisse sind, wurden sie wahrscheinlich irgendwie anders anerkannt. Und wir haben die auch in der Uni übersetzen lassen. Dann hat uns auch der Freund von meinem Vater, der ist der Vorsitzende im Ausländerbeirat, der hat uns geholfen, er hat für uns Termine in verschiedenen Schulen ausgemacht, also Gymnasium, weil wir zu Hause auf eine Beziehung gegangen sind. Und dann sind wir in Münster zum Paulinum gegangen, Gymnasium Paulinum. Das ist das älteste Gymnasium in ganz Deutschland. Und das Gymnasium ist wirklich schwierig, würde ich sagen. Es ist auch das älteste hier in Deutschland. Es existiert seit 700 nach Christus, glaube ich. Also als die Polizisten uns gesagt haben, dass wir jetzt nach Deutschland zurück sollen, habe ich es irgendwie bereut, weil ich mich schon da eingelebt habe. In den 10 Monaten habe ich die Sprache wieder gelernt. Und ich bin wieder in die andere Schule gegangen und habe halbwegs ein paar Freunde gefunden. Und dann mussten wir wieder zurück, wieder ins Neue. Da vergisst man ja auch Deutsch, wenn man eine andere Sprache lernt. Und als wir dann doch hier hingekommen sind und nach einem halben Jahr habe ich so nachgedacht und ich dachte mir, Gott sei Dank, dass es so passiert ist und dass wir jetzt hier sind und nicht da oben in der Kälte, dass unser Bruder auch in der Nähe ist. Ich war, als ich zum zweiten Mal nach Deutschland kam, 14 oder 15, als wir zum zweiten Mal nach Deutschland kamen. Das war 2002 im Sommer, Anfang Sommer, so Juni wahrscheinlich. Mein Vater wurde im Jahr 2004, kurz vor seinem Geburtstag, glaube ich, als politischer Flüchtling anerkannt. Und ich, meine Mutter und meine Schwester, glaube ich, nach einem Jahr, 2005. Ja, dieser Status halt, dass wir jetzt politische Flüchtlinge sind, heißt, dass wir jetzt sicher für 3 Jahre in Deutschland bleiben können. Dann wird das erneut entschieden und ich glaube, dann wird man wieder zum Gespräch eingeladen oder so. Und es konnte passieren, dass man zum Beispiel unseren Pass jetzt nicht verlängert und uns einen ganz normalen Pass gibt. Jetzt halt. Aber ich glaube, es wäre ein Wunder. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir da zurückkehren. Die Leute sind ja immer noch da, die den Info folgen. Und mein Vater steht ja ganz oben in der Liste bei den Russen. Auch wenn der Krieg vorbei ist, können wir nicht zurück. Er arbeitet auch sehr viel mit der Gesellschaft für bedrohte Völker zusammen. Da gibt es ganz viele Veranstaltungen, dass man die Leute hier in Deutschland darauf hinweist, dass es Tschetschenien gibt und dass es da ganz schrecklich ist, weil es viele Leute nicht wissen hier halt. Als wir zum Beispiel zum ersten Mal 2000 hier waren, hat man mich gefragt, wo liegt das eigentlich? Da habe ich gesagt, ihr wisst nicht, wo das liegt, wo es ganz schrecklich ist. Und es war für mich unverständlich, dass da solche Sachen passieren und man hier davon überhaupt nichts mitbekommt. Und ich habe es so verfolgt, dass die Europäer wahrscheinlich, aber die Deutschen auf Tschetschenien aufmerksam wurden, als erst der Terrorakt in den Theater in Moskau durchgeführt wurde. Danach hat man gehört, oh, Tschetschenien. Und dann hat man natürlich sofort Tschetschenien mit Terrorismus assoziiert. Und dann haben wir wahrscheinlich so einen Stempel abbekommen, was Russlands Ziel eigentlich auch war. Mir geht es ganz gut. Ich habe mich gut eingelebt. Ich habe viele Freunde, auch Deutsche natürlich. Und ich gehe zur Schule. Natürlich will ich nach Hause, natürlich. Aber wenn es da keinen Krieg gibt, und wenn alles aufgebaut wird, würde ich sagen, weil auch wenn der Krieg zu Ende geht, ist es ja jetzt so, dass Tschetschenien nur Ruinen sind. Es gibt, wenn man in die Stadt reinfährt, denkt man wirklich, dass es vielleicht ein Land ist, weil alles zum Boden gleich gemacht wurde. Und ich habe auch Angst, dass wenn ich das sehen würde, mir das ganz fremd erscheinen würde, weil Als ich da war, war alles so, keine Ahnung, war alles meins und war alles. Die Leute, die wir kannten, waren ja da. Und jetzt sind ganz viele von da ausgereist, die die Möglichkeit hatten. Und ich habe gehört, dass sind ganz neue Leute hingekommen. Auch habe ich gehört, dass unser Haus kaputt, also zerstört wurde. In Schienen lebt jetzt noch mein Opa, also der Vater von meinem Vater, meine zwei Tanten, meine Cousine, also mit den Kindern. Also die Deutschen sind sehr offen, würde ich sagen, und hilfsbereit, aber jedoch, wenn sie einen verstehen können. Aber auch kalt, manche. Ist wirklich so. In manchen Fällen. Zum Beispiel Schröder. Sehr guter Beispiel. Es ist sehr kalt. Er sieht ganz genau, was in Tschechien passiert. Er ist ja auch Kanzler gewesen. Und wenn man Kanzler ist, ist das nicht, als ob man ein normaler Arbeiter wäre, der vielleicht nur durch den Fernsehen so ein paar Sachen mitbekommt. Er wusste alles. Er konnte uns helfen. Und doch hat er sich mit Putin zusammengetan und alles ignoriert, weil ich glaube, er Angst hatte einfach vor Putin, dass Deutschland jetzt vielleicht kein Gas bekommt oder dass so, man hat ja generell viel Angst vor Russland, weil es einfach ein Riesenland ist und es ganz viel Macht hat. Also unsere Familie hat sich schon verändert und zwar ist mein Vater viel älter geworden durch das Ganze, was er durchgemacht hat. Es ist ja nicht lange her, es sind nur insgesamt 5 Jahre, also als wir aus dem Land ausgereist sind. Aber er hat sehr, also viele graue Haare bekommen und wenn ihn ein alter Bekannter oder irgendwer trifft, dann sagt man, oh, ja. Und er ist psychisch auch, man kann ihn leicht aufregen, so ist das. Er sucht einen Job, aber er kann halt einen schlecht finden, weil er ja Professor und Doktor und Akademiker ist. Und dann will er auch natürlich auf die Uni, weil er sein Leben lang studiert hat und nichts anderes als Bücher kennt. Und dann sagt man ihm, ja, sie sollten mal Bauarbeiter werden oder was weiß ich. Und das kann man ja sich nicht vorstellen. Und dann denkt man, wozu habe ich mein ganzes Leben lang verbracht, um das alles zu lernen und jetzt muss ich das machen. Er ist 53. Er sucht auch stark, da wo er jetzt ausreisen kann aus Deutschland, in Österreich, vielleicht in Frankreich, irgendwo einen Job in der Uni. Aber zurzeit klappt es noch nicht. Und was anderes kann er und will er auch nicht machen. Und seit neuestem wurde in Straßburg in Frankreich eine Regierung im Exil gegründet von den Tschetschenen. Und dann ist er der Premierminister davon und fährt deswegen auch öfters nach Straßburg. Und letztens war er auch in Jordanien, hat er ihn erzählt, mit dem Auftrag von den Mitarbeitern, also von seinen Kollegen. Er hat sich mit dem Scheich getroffen, mit dem Ratgeber von dem König von Jordanien. Ja, und dann wollen sie den endlich lang gesehenen Frieden in Tschetschenien damit erreichen. Und danach natürlich nach dem Ende des Krieges auch alles normalisiert wird. Also sie haben ganz viele Punkte da. Und diese Regierung in Exil wurde auch vom Europarlament anerkannt, habe ich gehört. Ja, und das macht er, aber das wird auch nicht bezahlt, weil es noch nicht so organisiert ist. Es ist halt ganz frisch. Meine Mutter macht seit neuestem einen Integrationskurs. Und sie geht jeden Morgen hin. Ja, das ist Deutschsprachkurs und Computergrundkenntnisse oder sowas. In der Art, sie lernen auch über die Kultur viel, über die deutsche Kultur. Sie kann sprechen und sie kann einen verstehen, aber manchmal hat sie einfach Angst, sich falsch auszudrücken und dann, sie macht natürlich noch Fehler, weil es für einen auch sehr schwierig ist, wenn man älter ist, eine neue Sprache zu lernen. Sie ist 47 und so leben wir halt und ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, es ist ja alles schön und jetzt stabilisiert, würde ich sagen. Nur halt, dass meine Eltern keinen Job noch haben. Ist doof, aber noch kann man es überleben. Manchmal denke ich mir, ich würde ganz gerne auf der Straße gehen und meine Muttersprache hören. Meine Muttersprache ist Tschetschenisch. Es ist ganz anders als Russisch. Man fragt das öfters. Ja, und dann denke ich mir, wäre das Ganze, also dieser Krieg, diese ganze Chaos nicht gewesen, wären wir jetzt zu Hause und mein Leben würde ganz anders aussehen. Ich würde vielleicht viel ruhiger sein. Mein Vater würde seinen Job haben. Meine Mutter würde ihren Job haben. Ich konnte auf die Straße gehen und die Leute einfach so meine Nachbarn begrüßen, weil man sich seit Ewigkeiten kennt, die Vorfahren von denen. Dann denke ich mir, ich würde gerne ins Kino gehen und einen chinesischen Film gucken. Oder ich weiß nicht, vielleicht im Bus fahren, da wo nur Chinesen sind. Ist ganz interessant manchmal so, wenn man nachdenkt. Ich würde eher nicht sagen, dass es bei mir psychische Spuren hinterlassen hat, weil ich das automatisch irgendwie verdrängt habe. Aber wenn ich irgendwie in Nachrichten irgendwas über Tschetschenien sehe oder wenn ich einen Doku-Film darüber gucke, dann muss ich immer weinen oder keine Ahnung. Aber ich komme mir ganz normal vor. Man fragt mich öfters, was ich mal werden will und ich habe überhaupt keine Ahnung. Und zwar will ich irgendwas studieren, aber ich will nicht so lange studieren, dass es jetzt 10 Jahre sind oder 7 Jahre. Und ich möchte gerne irgendeinen Job haben, einen Durchschnittsjob im Büro, der mir auch Spaß macht. Also da, wo ich mich nicht langweile, richtig. Oder man sagt mir immer, warum willst du nicht Dolmetscherin, da du Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Tschetschenisch, Norwegisch, also Norwegisch habe ich ganz vergessen, und Russisch kannst. Aber ich habe keine Lust, eine Dolmetscherin zu werden. Ich weiß nicht. Vielleicht doch eine Dolmetscherin, aber da, wo man zum Beispiel bei einer Vertagung oder da, wo man für die anderen Leute über Kopfhörer übersetzt vielleicht. Aber das muss man auch studieren, das kann man auch nicht so leicht einfach werden. So eine Art Dolmetscherin würde ich noch werden, aber normale nicht. Und wie meine Zukunft aussehen soll, weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, wir würden erstmal in Europa bleiben und dann mal sehen, was passiert. Zum Wort Heimat fällt mir jetzt ein. Sehnsucht, Grausamkeit, Krieg, zerstörtes Paradies sozusagen. Meine Heimat ist jetzt ein Trümmerhaufen. Das Land ist mir so teuer, würde ich sagen. Und man hat davon so etwas gemacht, dass es ein Albtraum für mich ist jetzt. Und in meiner Stadt sind jetzt ganz andere Leute. Auch die Leute, die da geblieben sind von früher, sind jetzt natürlich ganz anders geworden, wenn man 10 Jahre lang Krieg hat. Ich will nicht sagen, dass Deutschland meine Heimat ist. Also Deutschland ist mein vorübergehendes Zuhause, würde ich sagen. Meine Heimat ist natürlich China. Ich liebe auch alles, was mit China zu tun hat. Es ist bei jedem China so, dass jeder unheimlich chinesische Lieder liebt oder chinesische Tanzen oder die Sprache, das Fernsehen, die Fotos, auch die Leute.